Vor einigen Jahren bin ich mit unserer Anna und unserem Yannick in so einen Kindervergnügungspark gefahren. Und da war es schon ziemlich voll und ich musste einen Parkplatz suchen und habe dann auch noch einen Parkplatz gefunden, aber der war schon so ein bisschen eng und ich habe mir gedacht, ich fahre einfach mal rein und gucke. Und ich fand, der Nebenparker, der konnte schon auch ganz gut einsteigen, wenn er dann wiederkommt. Das fand mein Nebenparker aber nicht. Und als ich dann wiederkam, war an der Fahrertür so ein Kratzer, richtig tief. Und der andere hatte sich wohl gerecht für den wenigen Platz, den ich ihm übrig gelassen habe. Ich hänge jetzt nicht so an einem schicken Auto. Der Sachschaden, der war schnell behoben. Mit einem Lackstift hat man das in ein paar Sekunden vor Rost geschützt. Das war jetzt nicht. Und trotzdem hat es mir jedes Mal wehgetan, wenn ich auf diese Narbe geguckt habe. Einfach dieses Gefühl der Gewalt von jemand anderem so ausgesetzt zu sein, dass er da diesen tiefen Kratzer macht in das Auto. Und als wir ein Jahr später unser Auto verkaufen mussten, war ich auch schon deswegen froh, dass ich diesen Kratzer nicht jedes Mal sehen musste, wenn ich ins Auto eingestiegen bin. Ja, und dann bin ich dieser Gerechtigkeit, eine Gerechtigkeit, die durch Rache entsteht, begegnet, um die es heute gehen soll und um den mündigen Umgang mit Macht und Ohnmacht. Ich war ja nicht ganz unschuldig, weil ich habe in gewisser Weise Macht ausgeübt, weil ich entschieden habe, dir reicht dieser Platz noch zum Einsteigen und ich habe den anderen nicht gefragt. Und diese Machtausübung, die kann man halt so oder so empfinden. Und wenn man sich das mal bewusst macht, gibt es viel mehr Machtausübungen in unserem Alltag, als wir uns das überlegen. Schon wenn ich jetzt hier öffentlich rede, eine halbe Stunde, übe ich Macht aus, ob ich das will oder nicht. Ich habe eine halbe Stunde die Deutungsmacht und kann sagen, so sehe ich die Dinge. Und wenn dir das nicht gefällt, was ich sage, wenn du es anstößig findest oder verletzend oder doof, was willst du machen jetzt? Du kannst deine WhatsApps checken, aufs Klo gehen oder mich hinterher zur Brust nehmen. Aber das ist trotzdem nicht das Gleiche. Und das heißt, ob ich will oder nicht, ich übe Macht aus in dem Moment. Und wenn man das ausbalancieren müsste, müsste man das eigentlich so machen, dass jeder von euch, der will, nachher auch eine halbe Stunde hat und kann dann seine Position dagegen setzen, wenn er das Bedürfnis hat. Aber das würde aus dem Gottesdienst eine absurde Veranstaltung machen. Und man kommt da nicht raus aus der Nummer. Man muss ein gewisses Maß an Machtausübung hinnehmen. Und das ist das Gleiche, wenn du irgendwo einen Hauskreis leitest oder im Beruf Führung ausübst oder irgendwo eine Kompetenz hast, wo du sagst, das ist mein Verantwortungsbereich, das entscheide ich, aber es hat Auswirkungen auf andere und schon übt man Macht aus, ob man will oder nicht. Und auch wenn man Beziehungen führt, übt man natürlich Macht aus. Immer derjenige, der sich mehr Nähe wünscht, ist der Doofe, weil dann ist der andere der Mächtigere, weil der kann dann entscheiden, ob es jetzt zu einem Treffen oder zur Nähe kommt oder nicht. Das heißt, auch in Beziehungen wird Macht ausgeübt. Und das ist ein Thema, das uns jeden Tag begegnet. Wie gehen wir mit dieser Macht auf gute Weise um? Und wie schaffen wir das mit den Ungerechtigkeiten und Verletzungen und manchmal auch einer unguten Machtausübung umzugehen? Und wenn man jetzt in eine Gemeinde und Kirche kommt, wird es ja nicht unbedingt besser, weil es da auch nochmal spezifische Formen von Machtausübung gibt, nämlich auch eine fromme Macht, eine Macht über das Gewissen anderer. Zum Beispiel, hast du dir mal überlegt, wie viele Menschen es in deinem Umfeld gibt, die Jesus noch nicht kennen? Und ist dir das gleichgültig? Und überlegst du, hast du nicht mal überlegt, was das heißen könnte? Und ich habe hier eine gute Evangelisationsmethode, wie du Menschen für Jesus gewinnen kannst und zack. Und ist das jetzt nur eine gute Motivierung oder ist das schon eine fromme Machtausübung, wo ich quasi Zugriff auf dein Gewissen nehme? Oder schlimmer ist es noch, weil ja manchmal unser Verhalten auch von Gott motiviert ist Und wenn ich dann sage, wir sollen uns ja einander ermahnen und ich habe jetzt den starken Drang, dich mal auf dies oder jenes anzusprechen. Und da ist es auch sehr schwer zu entscheiden, ist das jetzt, was so aus der Liebe Jesu mich drängt, oder ist es schlicht eine Machtausübung, weil mir ganz persönlich was wichtig ist. Das ist manchmal sehr schwer zu unterscheiden. Als Psychotherapeut begleite ich immer mal wieder Menschen, die Sektenerfahrungen gemacht haben und das sehr belastet sind. Und die Leute, die zu mir kommen, die waren jetzt nicht bei Zeugen Jehovas oder Scientology, die waren in durchgeknallten Freikirchen, wo irgendwo ein Machtmensch geschafft hat, so eine Freikirche als Sekte aufzubauen oder umzubauen und sehr starke Machtstrukturen entstanden ist. Und ich habe dann manchmal in dem, das beschäftigt mich ja dann auch, was da Menschen erleben, überlegt, wo ist eigentlich der Unterschied zu uns? Von dem, was ich da so aus diesen Sektenmachtstrukturen höre, und der ist schwer zu definieren. Nehmen wir mal an, du bist jetzt 10 Jahre in der Gemeinde und sagst, ich finde die FEG hier doof, ich gehe jetzt woanders hin oder ich gehe gar nirgends mehr hin. Was wird passieren? Früher oder später wird dich jemand anrufen aus der Gemeinde und fragen, du, ich habe dich schon so lange nicht mehr gesehen, was ist denn los? Und da klingelt's, oder? Weil das ist genau das, was die Sekten machen. Die stalken die Leute, die rausgehen. Und was ist denn der Unterschied zwischen einem liebevollen Nachgehen, wo man denkt, Mensch, da ist doch Beziehung gewachsen, du bist jetzt so lange nicht mehr da, ich mag jetzt einfach mal nachfragen. Und wo fängt die Gemachtausübung an, dass man sagt, so, ich werde jetzt mal dein Gewissen prüfen, ob du wirklich gute Gründe hast, hier nicht mehr zu kommen oder nicht. Oder nehmen wir mal an, du vertrittst eine theologische Position, die hier als Irrlehre gilt oder als falsch gilt, dann wird dich früher oder später jemand ansprechen und sagen, du bist dir da ganz sicher, in der Bibel steht es doch ganz anders. Und auch da klingelt's, weil das machen die Sekten ganz genauso. Die bringen die Leute ideologisch auf Kurs. Und wer da abweicht, der kriegt sofort sozialen Druck in die richtige Richtung. Und da ist es auch unglaublich schwer zu unterscheiden, was ist jetzt gut, weil wir sind natürlich von der Bibel her aus aufgerufen, um die Wahrheit zu ringen und miteinander auch um Wahrheit zu ringen. Und wo ist dann die Grenze, dass das zu einer sektenartigen Machtausübung wird? Und ich würde sagen, in manchen Fällen ist das kaum zu unterscheiden von außen, wo jetzt Macht im Sinne von guten Motiven ist und aus einer Liebe ein Einfluss geübt wird und wo das schon eine Machtausübung ist, die grenzwertig ist. Die Frage ist, wenn das so solche Grauzonen gibt im Umgang mit Macht, was heißt es dann für unseren Umgang damit? Und die einzige Antwort ist, dass Menschen in der Kirche und dass wir eine Mündigkeit entwickeln, dass wir ein eigenes Urteilsvermögen haben. Und das bedeutet, Mündigkeit bedeutet die Fähigkeit, sich zur Not mal innerlich unabhängig zu machen und zu sagen, Mensch, das, was unser Pastor da sagt, das stimmt nicht nach meiner Überzeugung. Ich sehe das geistlich anders, oder das, was da die Gemeindeleitung sagt, ich kann das so für mich nicht sehen, oder was mein Hauskreisleiter da vertritt, ich kann da an dem einen oder anderen Punkt nicht mit und ich darf da eine Unabhängigkeit und eine eigene Position haben. Und Gott freut sich, wenn du mündig wirst. Weil wir sind Kinder Gottes, aber keine 4-jährigen Kinder Gottes. Ein 4-jähriger tut gut, das erstmal abzunicken, was seine Eltern sagen. Aber ältere Kinder, die dürfen durchaus eine eigene Meinung und eine eigene Position haben. Und wenn man unter dieser Perspektive in die Bibel guckt, da wird man Dutzende, vielleicht hunderte Beispiele finden, die Glaubende in eine gute Mündigkeit führen. Das ist ganz spannend. In der Bibel sind sehr viele Menschen, die sich ein eigenes Urteil bilden, die mal gegen fromme Autoritäten eine Gegenposition beziehen, die sich gegen die führenden Leute mal dagegen wenden und eigene Wege gehen. Und das ist sehr spannend, auch das zu verinnerlichen. Und ein Text, der da, finde ich, sehr stark geht in die Richtung, den habe ich für heute Morgen ausgewählt, weil Jesus gleich in zwei Machtfeldern gelebt hat. Einmal hat er wie alle Juden seiner Zeit unter der römischen Besatzungsmacht gelebt. Das war auch eine dicke Machtausübung, nicht immer aus den edelsten Motiven. Und er hat unter der Macht von einer jüdischen religiösen Elite gelebt, die auch ein ziemlich strenges Regiment geführt hat über den Glauben der Juden seiner Zeit. Und war das heißt, Jesus war immer in diesen beiden Machtfällen unterwegs. Und es gibt eine Begebenheit, die uns Lukas berichtet im 20. Kapitel, die Verse 20 bis 15, wo Jesus genau in diesen Machtfeldern agieren und so eine Antwort finden muss. Und auf diesen Text hören wir jetzt.
Daher lauerten sie ihm auf und schickten Spitzel, die so tun sollten, als wären sie selbst gerecht, um ihn bei einer Äußerung zu ertappen. Denn sie wollten ihn der Gerichtsbarkeit des Statthalters übergeben. Und sie fragten ihn: Meister, wir wissen, dass du aufrichtig redest und lehrst und nicht auf die Person siehst, sondern wahrhaftig den Weg Gottes lehrst. Ist es uns erlaubt, dem Kaiser Steuern zu zahlen oder nicht? Er aber durchschaute ihre Hinterlist und sagte zu ihnen: Zeigt mir einen Denar. Wessen Bild und Aufschrift sind darauf? Sie antworteten: Die des Kaisers. Da sagte er zu ihnen: Dann gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört. So gelang es ihnen nicht, ihn bei einer Äußerung vor dem Volk zu ertappen. Sie waren über seine Antwort verwundert und schwiegen.
Die religiöse Elite, die Pharisäer und Schriftgelehrten und Priester sind relativ schnell in Machtkampf mit Jesus eingestiegen, weil die gemerkt haben, der entwickelt sehr viel Macht. Er hat zwar keine Waffen und Institutionen oder so, aber er hat einfach sehr viel Macht, indem er, was er sagt, wie er Menschen begeistert. Und sie haben sehr schnell angefangen, da dieser Macht etwas entgegenzustellen. Und in dieser kleinen Situation versuchen sie, Jesus eine Falle zu stellen, weil die Römer ja sehr darauf geachtet haben, ob nicht irgendjemand so einen Aufstand anzettelt und da wenig Gnade konnten und dachten, da können wir den Jesus kriegen. Wenn er Stellung dazu benimmt, sollen wir denn jetzt dieser römischen Besatzungsmacht unsere Steuern zahlen? Wenn Jesus ja sagt, ja, zahl's ruhig, dann diskreditiert er sich eigentlich geistlich, weil das ist ja eine Demütigung für das Volk Gottes, unter dieser Herrschaft zu leben, und dann stellt er sich in die Nähe der Römer. Wenn er aber sagt, nee, die zahlt die nicht und vertraut mal, dass Gott euch beschützt, wenn die Römer kommen, dann haben wir den sehr schnell abserviert und bringen ihn so in eine ziemlich heikle Situation. Einmal, weil er sich gegen diese römische Besatzungsmacht positionieren muss möglicherweise, und das ist natürlich auf einer anderen Ebene auch von der religiösen Oberschicht eine ganz schöne Attacke auf Jesus, und es ist hochspannend, wie Jesus da drauf reagiert. Und er findet einen kleinen Satz, der aber unheimlich viel sagt, wie man in solchen Autoritätskonflikten und Machtkonflikten guten Weg findet. Er sagt, fordert die auf, eine Münze hoch zu heben, und sagt, guckt mal drauf, was seht ihr denn da? Und die Leute müssen sagen, die ihm die Frage stellen, naja, da ist der Kopf vom Kaiser drauf. Und Jesus sagt, naja, dann gehört es dem Kaiser, gebt es ihm ruhig. Und ihr könnt trotzdem noch Gott geben, was Gott gehört. Und das gibt eine sehr starke Ausrichtung auf das, wie wir mit weltlicher Macht umgehen, weil Jesus damit sagt, um Gott gerecht zu werden, musst du nicht die Steuern verweigern oder irgendwie gegen die Besatzungsmacht kämpfen, Du kannst trotzdem Gott dienen und deine weltlichen Verpflichtungen, die werden dich nicht dran hindern. Und du kannst diese Ungerechtigkeit, die da drin liegt, hinnehmen. Und an einer anderen Stelle lässt Jesus sehr tief blicken, warum er das so sagen kann. Er wird später vor Pilatus stehen und der Pilatus verhört ihn, so mehr mit so ein bisschen religiös-intellektuellem Interesse. Und da steigt Jesus nicht drauf ein, sondern schweigt. Und Pilatus konfrontiert Jesus dann, sag mal, weißt du nicht, dass ich die Macht habe, dich jetzt freizulassen oder dich ans Kreuz zu bringen und töten zu lassen? Und jetzt antwortet Jesus doch und sagt Pilatus, du hättest die Macht nicht über mich, wenn sie dir nicht von Gott gegeben wäre. Und das ist ein starker Blick ins Herz Jesu, dass er sagt, ich kann mit dieser Macht leben, weil ich weiß, dass Gottes höhere Macht drüber ist. Und deswegen ficht mich das überhaupt nicht an, wenn mich jemand weltlich zu irgendwas zwingt, weil ich weiß, Gott kommt mit seinen Plänen zum Ziel. Er ist mächtiger im Zweifelsfall und wird sich nicht nehmen lassen, zu seinen guten Zielen zu kommen. Das ist jetzt nicht unbedingt was für die Seelsorge. Dein Chef hätte keine Macht über dich, wenn es ihm nicht von Gott gegeben wäre. Das darf man nicht in jeder Situation sagen, es darf vielleicht nicht jeder sagen, aber Jesus, der kurz davor steht, in den Tod zu gehen aus Liebe, der darf sowas sagen und kann sagen, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört und was Gott gehört. Die Mächtigen müssen letztlich Gottes Zielen dienen. Wo man politischen Spielraum hat, ist es ja durchaus vernünftig, was an den Verhältnissen zu ändern und vielleicht fairere Spielregeln durchzusetzen, aber es gibt genug Situationen, wo man die Macht eben nicht hat und dann führt Jesus uns nicht in den Autoritätskonflikt und in den Kampf und in den Aufstand, sondern in so eine fröhliche Gelassenheit loszulassen, unsere weltliche Pflicht zu tun und dann aber sofort den Blick abzuwenden und uns auf das zu konzentrieren, was Gott dient. Das ist eine große Hilfe für einige tägliche Ungerechtigkeiten. Ich bin seit kurzem umsatzsteuerpflichtig mit einigen Einkünften. Als Psychotherapeut bin ich zum Glück befreit, aber viele andere Sachen, zum Beispiel Ehetherapie, wenn ich das zu viel mache, bin ich jetzt umsatzsteuerpflichtig und ich konnte gar nicht glauben, wie das läuft. Nehmen wir mal an, ich stelle jetzt eine Rechnung hier, Eheberatung, 10 Euro aus. Dann muss ich von den 10 Euro sofort, spätestens nach 3 Monaten, die 19%, das sind 1,50 etwa, abgeben ans Finanzamt. Und dann habe ich von meinem schönen Honorar nur noch 8,50 übrig. Da kann man sagen, okay, damit kann man leben. Aber ich habe jetzt erfahren, dass ich diese 8,50 Euro auch noch ganz normal versteuern muss, wie jeder in seiner Einkommensteuererklärung. Und wir werden vielleicht einen Steuersatz haben von 25-30%, also sagen wir mal, 2 Euro sind da noch weg. Und von meinem schönen Honorar habe ich dann noch 6,50 Euro. Nach dem Schreck muss ich mir dann was Gutes tun, dann gehe ich mal in einen Schreibwarenladen, kaufe mir einen schönen Kugelschreiber, so für mich privat. Und dann gucke ich auf den Kassenzettel und sage, das kann nicht sein. Ich habe gerade 19% Umsatzsteuer bezahlt auf den Kugelschreiber. Jetzt habe ich zum dritten Mal Steuern bezahlt, weil das hat doch den Kugelschreiber bestimmt teurer gemacht. Und jetzt sind es schon 50% etwa Steuern, die ich bezahlt habe, das ist verrückt. Die Dame beim Finanzamt hat mir gesagt, na, so dürfen Sie es nicht sehen, Herr Berger. Sie müssen die Umsatzsteuer halt einfach auf Ihr Honorar aufschlagen. Dann ist es ein durchlaufender Posten, das hat eigentlich nichts mit Ihnen zu tun. Und dann habe ich mir gedacht, super, das ist den Leuten ja auch total egal, was sie bei mir zahlen. Ich habe jetzt noch nie was gelesen, wie die Steuersätze von den Römern zur Zeit Jesu waren, aber das war bestimmt nicht 50%, wenn man sich das vorstellt. Da treibt ein Bauer seinen Esel durchs Jerusalemer Stadttor, hat schwer beladen, links ein Sack Getreide, rechts ein Sack Getreide. Und wenn er den dann aus dem Stadttor wieder raustreibt, dann fällt der Esel nach einer Seite um, weil ihn der Zollbeamte den einen Sack abgeschnitten hat. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und man kann sich heute fragen, ja, muss man sich nicht wehren gegen so eine fiskalische Besatzungsmacht, in der wir manchmal leben? Ich meine, Jochen, mal ganz unter uns. Jochen ist unser Kassenwert. Kann ich das da verantworten, eine ehrliche Steuererklärung abzugeben? Wäre das Geld in der Gemeinde, im Reich Gottes nicht besser aufgehoben? Oder wovon soll ich überhaupt noch spenden, wenn das Finanzamt mir vorher alles wegnimmt? Das ist eine Frage, ob man da dem Kaiser gibt, was dem Kaiser gehört. Vielleicht haben Sie es an anderen Stellen ähnliche Erfahrungen gemacht und das Martyrium erlebt, was es bedeutet, eine Haushaltshilfe korrekt anzumelden bei der Behörde. Oder vielleicht die eine oder anderen beruflichen Sachzwänge erduldet, die sehr viel Zeit, sehr viel Energie rauben und jetzt nicht so wahnsinnig sinnvoll sind, aber die Strukturen zwingen einen dazu. Kann man auch manchmal den Impuls kriegen, sich dagegen aufzulehnen. Oder Menschen, die uns manchmal täuschen und betrügen und mir was und uns was zufügen, wie dieser eine Nebenparker bei mir. Man kann da so einen starken Drang kriegen, sich zu wehren und sich aufzulehnen. Und Jesus wendet aber da den Blick immer weg von dieser Ungerechtigkeit und hin zu dem, was ich Gott geben kann, wo mir noch Freiräume bleiben, Gott zu dienen. Ansonsten kommen wir in die Gerechtigkeit. Diese Begegnung mit dem Finanzamt ist jetzt noch nicht so lange her und vielleicht haben Sie an meiner Stimmung gespürt, dass ich schon so ein bisschen einen Vergeltungsimpuls noch habe. Aber ich habe ja so ein bisschen Zeit, eine bessere Haltung zu finden. Aber man kommt dann schnell in die Macht der Machtlosen, dass man irgendwie schlecht redet, sich doch vielleicht ein paar Racheakte ausdenkt, jemanden blockiert, anderen eine Szene macht. Und wenn der Ungerechtigkeitsdruck nur groß genug wird, dann kriegt wohl jeder auch früher oder später so eine Tendenz. Es gibt aber auch Menschen, die von ihrer Lebensgeschichte eine besondere Empfindsamkeit haben, was so Fragen nach Macht und Ohnmacht angeht. Und für die kann das eine ganz besondere Herausforderung sein, mit diesem Thema klarzukommen. Es gibt Menschen, die mit sehr dominanten, autoritären Bezugspersonen aufgewachsen sind, wo die Erfahrung gemacht haben, ich kann mich irgendwie kaum wehren, ich kann kaum verhandeln. Wenn ich sage, oh, das gefällt mir nicht, dann wird ein Elternteil noch viel strenger und zwingt mich vielleicht noch stärker und ich habe sehr viel Ohnmacht erlebt. Und wenn man in einem frommen Elternhaus aufwächst, kann es sein, dass diese Machtausübung auf der Gewissensebene ist. Weil wenn jetzt ein Elternteil sagt, du, das gefällt Gott nicht, wenn du das so machst, was soll ein Kind da dagegen halten? Und wenn man Ohnmacht erlebt, kann man leicht die Macht der Machtlosen entdecken. Und Kinder entdecken das schon sehr früh, dass man auch aus einer gewissen Position sehr mächtige Eltern, die bestrafen kann. Zum Beispiel, wenn man als Kindergartenkind die Mutter morgens weg muss, du musst in den Kindergarten, die Mutter muss in den Job, dann kann man über Trödeln sehr viel Macht ausüben. Und das Kind kann schon die Schuhe binden, die Mama muss weg und steht schon da. Und das Kind legt den einen Schnürsenkel erstmal schön gerade auf die rechte Seite, weil das eine gute Vorbereitung ist, dann später die Schleife zu binden, nimmt den linken Schnürsenkel, legt den auch schön und guckt sich dieses Werk an und das ist jetzt ausgezeichnet vorbereitet, um dann zum nächsten Schritt der Schleife vorzudringen. Und es guckt mal, macht so einen Seitenblick zur Mutter, die immer ungeduldiger wird und richtig gefoltert ist in der Situation, so mach schon, das Kind sagt, ja. Und dann fasst es die Schnürsenkel an und überkreuzt die langsam, weil man dann der Schleife schon einen gehörigen Schritt weiter ist. Und das kann man zu einer unglaublichen Prozedur ziehen. Und man wird ein Kind nicht dafür bestrafen, nur weil es die Schnürsenkel langer. Manche Kinder sind halt ein bisschen langsamer. Aber wenn ich als Therapeut da Einblick kriege, dann weiß ich, das hat schon einen familiendynamischen Sinn. Und ich erlebe dann manchmal eine sadistische Schadenfreude, dass ich denke, ja, recht so, die Eltern verdienen es nicht anders. Weil sie so viel Autorität ausüben. Und Jugendliche können das natürlich auf die Spitze treiben. Wenn ihr aus einem leistungsorientierten Elternhaus kommt, müsst ihr nochmal 2 Jahre das Engagement für die Schule einstellen und lasst eure Noten so in einem langsamen Sinkflug nach unten und könnt dadurch die Eltern foltern. Die kriegen graue Haare, schlaflose Nächte. Und da kann man sich auch gegen manche Ungerechtigkeiten in der Familie wehren. Oder wenn man Pastorensohn oder Pastorentochter ist, muss man nur mal mit den Freunden Joint mitrauchen. Aber nicht heimlich im Partykeller, sondern am Bismarckplatz, dass das auch gesehen wird und sich rumspricht. Und kann so die Eltern kalt erwischen. Und manchmal kann das eigentlich eine ganz gute Möglichkeit sein, so eine Machtbalance wieder in der Familie zu finden. Wenn man das ins Erwachsenenleben mitbringt, sind solche Vergeltungs- und Bestrafungsimpulse nicht immer nützlich. Und es kann dann wirklich auch eine, sagen wir mal, Persönlichkeitsherausforderung sein. Okay, ich muss mir, wenn ich Ohnmacht erlebe, dann neige ich zu sowas und rede mal schlecht, drücke dem anderen eins rein, blockiere den anderen oder gehe heftig in den Autoritätskonflikt. Aber vielleicht ist es nicht immer das Klügste und ich finde mal andere, jesusgemäßere Möglichkeiten, mit Ohnmacht umzugehen. Ja, und sowas kann eine Hilfe sein mit so weltlicher, alltäglicher Macht. Aber Jesus hat auch ein schönes Beispiel gegeben, wie man mit frommer Macht, mit religiöser Macht umgeht. Und das kann man da auch seinem Verhalten und seinen Worten ablesen, weil die Juden eben wirklich eine fiese, ungerechte Macht ausüben. Die verleugnen die offensichtliche Autorität, die Jesus hat. Jesus hat die messianischen Wunder vollbracht, hat Tote auferweckt, Blinde sehend gemacht, hat eine unglaubliche Vollmacht und Liebe in seinen Worten. Und trotzdem tut die jüdische Oberschicht nichts anderes, also die meisten zumindest, als ihn anzugreifen und unglaubwürdig zu machen. Und sie ziehen Argumente gegen Jesus an den Haaren herbei. Du kannst nicht gottgefällig sein, weil du am Sonntag heilst. Wahrscheinlich treibst du die bösen Geister mit dem Satan selber aus. Also es ist wirklich an den Haaren herbeigezogen, diese Angriffe. Und jetzt ist ja die Frage, wie geht Jesus um? Und man kann beobachten, dass Jesus nicht in den Machtkampf einsteigt. Also diese Situation hätte einiges geboten, in den Machtkampf zu gehen. Aber Jesus hält nur kurz an dieser Wahrheit fest, um die es gerade geht. Du darfst deine Steuern zahlen und kannst Gott trotzdem dienen. Du wirst ihm voll gerecht werden können, trotz der Römer. Und alles andere lässt er los und geht nicht in den religiösen Autoritätskonflikt. Und das ist ein wichtiges Prinzip, wenn hier mal fromme Macht nicht so gut ausgeübt ist, wenn vielleicht mal ein Leiter übers Ziel hinausschießt oder wenn es doch ein bisschen zu viel Übergriff aufs Gewissen kommt, das vielleicht jetzt nicht so ganz geheiligt ist, dann kann man sagen, ja, ich muss doch nicht unbedingt in den Autoritätskonflikt einsteigen. Ich kann hier Position beziehen, wo mir was wichtig ist, aber das geht schnell. Bei Jesus hat es nur einen Satz gebraucht und dann kann ich loslassen und kann mich eben auf das konzentrieren, wo ich Gott diene. Und da hat Jesus auch an einer anderen Stelle nochmal in sein Herz blicken lassen und hat die Haltung, die dahinter steckt, seinen Schülern gut erklärt. Der hat nämlich seinen Schülern auch erklärt, in welche Haltung müsst ihr denn gegenüber diesen religiösen Autoritäten einnehmen. Und er hat im Matthäus Evangelium 23. Kapitel ganz am Anfang seinen Schülern Folgendes gesagt: Das Lehramt des Mose haben heute die Schriftgelehrten und Pharisäer inne. Richtet euch daher nach allem, was sie euch sagen, und befolgt es. Wahnsinn, oder? Nach dieser ganzen Vorgeschichte. Doch richtet euch nicht nach dem, was sie tun, denn sie reden zwar, aber sie handeln nicht danach. Und sagt, ihr müsst euch nicht nach dem Schlechten orientieren, aber diese Autorität, die haben sie, und sie haben eben dieses Lehramt des Mose inne, und dagegen müsst ihr nicht zu Felde ziehen und dagegen ankämpfen, aber ihr dürft unterscheiden, wo sie selber in ihrem Leben und Reden davon abweichen, wo es zur Heuchelei wird. Da macht's anders und habt da die Gewissensfreiheit, es anders zu machen als die religiösen Autoritäten. Und das ist Wahnsinn, ein wahnsinnig guter Kurs, um mit frommer Macht umzugehen. Und wenn ich jetzt Menschen mit Sektenerfahrungen begleite, steht genau das am Ende. Eine Mündigkeit, die weder in jeden Autoritätskonflikt gehen muss mit irgendjemandem, der frommen Einfluss hat, und der aber eine gute Unabhängigkeit hat. Weil letztlich gibt es zwei Arten von Unfreiheit. Die eine Unfreiheit ist die Unterwerfung. Ich denke, irgendwie ein Geist, irgendein Leiter oder Pastor, der ist unmittelbar von Gott. Und deswegen muss ich immer tun, was er sage, sonst lehne ich mich gegen Gott auf. Das ist eine Unfreiheit, eine Unmündigkeit letztlich. Aber es gibt auch die andere Unfreiheit, wenn ich nämlich reflexhaft in die Auflehnung gehe. Wenn ich dann immer in der Abgrenzung zu irgendjemandem, was ein anderer gesagt hat, gehen muss. Oder im schlimmsten Fall, dass ich aus Prinzip das Gegenteil mache, was die Leitung sagt oder irgendjemand, der eine Position betritt. Dann bin ich ja genauso unfrei. Und auch aus dieser Unfreiheit führt dich Jesus heraus. Es gibt nämlich nur eine Verankerung von Mündigkeit. Mündigkeit bedeutet ja nicht, ich darf alles denken, was ich will, oder ich darf alles tun, was ich will. Mündigkeit bedeutet, ich darf entscheiden, wem ich diene. Und wo, an welchen Maßstäben ich mein Verhalten festmache. Und das ist der tiefste Kern von einer reifen Mündigkeit und von einem reifen Glauben. Und Martin Luther, der Meister der kurzen Form, hat auch das auf einen unheimlich guten Punkt gebracht und hat geschrieben, ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemandem untertan. Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Ja, was jetzt? Es ist beides, was er zusammen hat. Martin Luther hat das geschrieben, als ihm der Papst zum ersten Mal den Bann angedroht hat, also so ein Rauswurf aus der Kirche mit möglicher Todesfolge, und hat sich mit dieser Schrift gewehrt von der Freiheit eines Christenmenschen. Und er hat sich damit auf zwei Paulusworte gestellt, die auch dieses Zusammenbinden von Freiheit und dienender Liebe gut zusammenbringen. Da hat Paulus zum Beispiel im 1. Korinther 9 geschrieben, denn obwohl ich frei bin von jedermann, habe ich mich doch selbst jedermann zum Knecht gemacht, auf dass ich möglichst viele gewinne. Obwohl ich frei bin von jedermann, habe ich mich zum Knecht, zum Diener gemacht und bin in so eine dienende Liebe gegangen. Und im Römerbrief, Kapitel 13, 8 schreibt er, seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Und das ist der Schlüssel zu wirklicher geistlicher Freiheit, und das schützt dich und mich vor einer Gerechtigkeit, die auf Ohnmacht mit Vergeltung oder Bitterkeit oder unguten Mitteln reagieren muss. Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemandem untertan. Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Amen.
Christus, seinen Sohn, an den Heiligen Geist der Wahrheit, an den dreieinen Gott. Ich glaube an die Auferstehung, das Leben nach dem Tod. Ich glaube an deinen Namen, Jesus. Vergebung ist in dir. Stiegst ins Reich der Toten, standst auf in Herrlichkeit.
Ich lebe, dass die Jungfrau den Sohn gebar.